Am 4. September, 1.51 Uhr, entschloss ich mich, zwei am Abend des 3. September entführte Tanklastwagen sowie an den Fahrzeugen befindliche Insurgents, Aufständische, durch den Einsatz von Luftstreitkräften zu vernichten. Diesen Satz schrieb Oberst Georg Klein am Tag nach dem Angriff, den er durch Vorspiegelung falscher Tatsachen erzwang, indem er behauptete, es gebe Feindberührung. Im Untersuchungsbericht der Internationalen Afghanistan-Schutztruppe ISAF heißt es diesbezüglich, Zitat, er wollte die Menschen angreifen, nicht die Fahrzeuge, Zitat Ende. Das ist ihm ja auch gelungen, indem er die US-Luftwaffenpiloten erfolgreich daran hinderte, Warntiefflüge durchzuführen und nach den Bombenabwürfen 179 Zivilistinnen und Zivilisten, so die Recherchen des Bremer Rechtsanwalts Karim Popal, tot oder verletzt zurückblieben. Wie ist das einzuordnen, Martin? Ist dieser Oberst Klein ein durchgeknallter Offizier, der an die Ruhmestaten der Wehrmacht wieder anknüpfen will, ein Einzeltäter also? Oder gibt es eine neue, verschärfte Marschroute für die Bundeswehr in Afghanistan? Und ist letzteres der Grund, warum unser gebirgsjägeradlige Verteidigungsminister von und zu Guttenberg dieses Massaker als für militärisch gerechtfertigt erklärte?
Ja, das ist Bestandteil der Strategie der NATO. Und diese neue Strategie beinhaltet, den Widerstand in Afghanistan physisch zu eliminieren. Das hat der oberste General McChrystal gesagt. Die These, die ich vertreten habe, Afghanistan soll irakisiert werden, beinhaltet unter anderem an allererster Stelle die physische Eliminierung des Widerstandes. Und was Oberst Klein gemacht hat, ist Bestandteil der Strategie und nichts anderes.
Aber nun wurde ja die ganze Zeit immer behauptet, die Aufbauhilfe stünde bei dem Bundeswehreinsatz im Vordergrund. Das müsste militärisch abgesichert werden, der Aufbau. Gab es da im Sommer einen Strategiewechsel für die Bundeswehr oder gab es den nicht? Das offensiver gegen die Taliban vorzugehen?
Ja, es gibt diese sogenannte Taschenkarte. Diese Taschenkarte müssen alle Soldaten mit sich tragen und vor beinhaltete unter anderem diese Taschenkarte, dass sie nicht auf Menschen schießen, die nicht gefährlich sind für die Bundeswehr und vor allem auf flüchtende Menschen, auf fliehende Menschen dürfen sie auch nicht schießen. Diese Taschenkarte wurde überarbeitet und sollte im Rahmen der neuen Taschenkarte offensiv eingegangen werden, das heißt auch angreifen, Widerstand eliminieren und vernichten. Und das ist genau das, was auch General McChrystal will in Afghanistan.
Nun ist McChrystal aber auch jener General, der die Bundeswehr wegen ihres Angriffes am 4. September vehement kritisiert hat.
Ja, weil der Oberst Klein in diesem Rahmen eigenständig agiert hat. Der hätte sich absichern sollen und der Chef von ihm ist in diesem Fall McChrystal, und der McChrystal war nicht informiert und das hat ihn verärgert. Der war verärgert und deswegen ist er persönlich sogar nach Kunduz geflogen und mit Oberst Klein darüber gesprochen.
Das war ja nun wirklich dumm gelaufen für unsere Freiheitsverteidiger am Hindukusch. Kurz vor der Abstimmung im Bundestag über die Mandatsverlängerung der olivgrünen Entwicklungshelfer in Afghanistan kam nun nicht nur heraus, was sich dazu getragen in der Nacht zum 4. September nahe Kunduz, sondern dass die Bundesregierung die Öffentlichkeit über 3 Monate hinweg nach Strich und Faden über ihren wirklichen Informationsstand belogen hatte. Da war ja nun Unruhe eingekehrt unter den werten Parlamentariern und Parlamentarierinnen und in dieser Situation sprang den Kriegsbefürworterinnen und Kriegsbefürwortern nun die parteinahe Heinrich-Böll-Stiftung der einstigen Friedens- und Umweltpartei Die Grünen zur Seite. In ihrer Dependance in der afghanischen Hauptstadt Kabul wurde ein Treffen von afghanischen Abzugsgegnerinnen organisiert, bei dem ein Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages herauskam, der von der grün-feministischen Abgeordneten Marie-Louise Beck an die lieben Kolleginnen und Kollegen des Bundestages mit der Bemerkung verschickt wurde, dass er sich, Zitat, sehr differenziert mit der Lage vor Ort auseinandersetzt, Zitat Ende. In diesem sehr differenzierten Brief wird mit dem obligatorischen Verweis auf den Brunnen- und Mädchenschulenbau ein langfristiges Engagement der Bundeswehr und der NATO gefordert. Von der Bombardierung von Hochzeitsgesellschaften, von der Tötung afghanischer Zivilisten auch an Bundeswehr-Checkpoints oder von dem Massaker nahe bei Kunduz steht in diesem sich mit der Lage vor Ort sehr differenziert auseinandersetzenden Brief auch nicht ein Wort. Stattdessen stellt der Brief aber sehr differenziert fest, ich zitiere: Das deutsche Militär hat einen sehr guten Ruf im Hinblick auf die Bewahrung der Sicherheit im nördlichen Teil Afghanistans. Was fällt dir, Martin, zu diesem Brief ein?
Wir dürfen in die Erinnerung bringen, dass die Grünen unter Josef Fischer und die SPD unter Schröder den Krieg eingeleitet haben gegen Afghanistan. Das müssen wir den Menschen in Erinnerung bringen. Und zweitens, als ich den Brief oder den Text gelesen habe, habe ich gedacht, dieser Text könnte ohne weiteres in der NATO-Zentrale in Brüssel formuliert worden sein. Dass die Heinrich-Bull-Stiftung so etwas organisiert, wundert mich eigentlich nicht. Was wundern würde, das wäre Heinrich Bull selber. Wenn er das erfahren würde, würde er sich vielleicht in seinem Grab umdrehen. Und diese Leute, die da versammelt worden waren, die sind Ameriko- und Euro-Afghaninnen, die sind alle so Mainstream, die von dieser jetzigen Zustand Afghanistan, von den Besatzern profitieren. In Kolonialzeit gab es auch Leute, die vom Kolonialismus profitiert haben. Und heute ist Afghanistan faktisch ein NATO-Protektorat. Und diejenigen Leute, die in Afghanistan heute mitmachen, sind eigentlich nichts anderes als Teil dieses Protektorats, obwohl die, oder wenn sie auch afghanische Namen tragen.
Aber Martin, die Afghaninnen und Afghanen blicken doch jetzt voller Optimismus in die Zukunft. Das belehrte uns eine Umfrage unter anderem vom ARD und BBC. Dann irrt die EKD-Vorsitzende Margot Käßmann also und es ist doch was gut in Afghanistan, wenn diese Umfragen stimmen, oder?
Ja, wenn man diese Umfragen in afghanischen Ministerien und in der Umgebung von Karzai durchführt, dann wundert mich, dass es erst 70% ist. Hätte eigentlich 99,9% sein können. Aber eine Umfrage auf dem afghanischen Land, bin ich davon überzeugt, dass ganz anderes aussehen wird. Und die Menschen spreche ich immer. Und meine Informationen basieren auf der Grundlage meiner Gespräche mit dem Volk, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und die sind weder von Karzai noch von NATO und Bundeswehr begeistert. Natürlich in Nordafghanistan ist Bundeswehr beliebt, aber bei den Warlords, die von Bundeswehr geschützt wird, von Bundeswehr unterstützt wird, sogar vor den Augen oder unter dem Schutz der Bundeswehr treiben die ihre Drohnengeschäfte. Da ist natürlich die Bundeswehr beliebt. Aber bei diesen Menschen, 157 hat nach der Bombardierung die afghanische Behörde in Nordafghanistan gesagt, sind ums Leben gekommen. Wenn man bei denen Angehörigen fragt, ich nehme an, da werden es zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen.
An dieser Stelle sollten wir noch erwähnen, dass du regelmäßig Afghanistan bereist, nicht? 8 Jahre lang führt der Westen in Afghanistan ja nun schon bewaffnete Aufbauhilfe durch und in diesen 8 Jahren wurden die Taliban undankbarerweise stärker und stärker und das liegt, wie jeder weiß, an den ganz falschen Strategien, die die NATO bisher eingeschlagen in Afghanistan. Nun aber ist Schluss mit lustig. Mit der Konferenz von London hat die NATO nun die allerneueste Strategie, die die Taliban förmlich chancenlos dastehen lässt. Die Taliban werden in naher Zukunft gespalten, indem ihren Mitgliedern 500 Millionen US-Dollar geschenkt werden. Die vor Ort nicht ankommende Entwicklungshilfe wird verdoppelt und für die dann immer noch Renitenten werden die NATO-Truppenkontingente, darunter auch das der Bundeswehr, ordentlich erhöht. Jetzt kann also nichts mehr schiefgehen. Hätte man das doch bloß schon vor 8 Jahren gemacht. Martin, wann können wir erwarten, unsere siegreichen Bundeswehrtruppen im Triumphzug durch das Brandenburger Tor marschieren zu sehen?
Ich glaube, es wird nicht dazu kommen. Aber ich möchte ein bisschen zurück zu der Strategie etwas sagen. Also Afghanistan soll zunächst irakisiert werden. Irakisieren heißt zunächst eine vernichtenden Krieg gegen Afghanistan führen, den afghanischen Widerstand, wie ich vorhin erwähnt habe, physisch eliminieren. An der zweiten Stelle, wenn die Regionen gesäubert, so sagt Mick Russell, wenn Afghanistan oder Teile Afghanistans von dem Widerstand gesäubert ist, dann soll durch NATO-Einheiten Besitz gehalten werden. Mit größtem Willen mit jedem Afghanen tätigen können. Das heißt, Afghanistan soll flächendeckend besetzt gehalten werden. An der dritten Stelle soll dann die afghanische Polizei und afghanische Armee aufgebaut und ausgerüstet und ausgebildet werden, die dann später den Kampf führen und die NATO-Einheiten sollen sich dann zurückziehen in ihre Stützpunkte. Und ganz am Schluss soll dann mit Wiederaufbau angefangen werden. Das ist die Strategie. Und auf deine Frage zurückzukommen, also alle Expertisen, die ich zu dieser sogenannten neuen Strategie ich gehört und gelesen habe, gehen davon aus, dass diese Strategie, die McChrystal und seine Umgebung sich ausgedacht hat, in Afghanistan keinen Erfolg haben wird. Die Verhältnisse in Irak, die McChrystal und Petraeus erfahren haben und umgesetzt haben, ist in keiner Weise vergleichbar mit den afghanischen Verhältnissen. Weil in Afghanistan inzwischen nicht nur, wie behauptet wird, die Taliban kämpfen, sondern man kann von einem geregelten, wirklich nationalen Widerstand sprechen. Und einen nationalen Widerstand kann man nicht kaufen, das ist einfach nicht möglich. Und daher eine Aussicht auf Erfolg und siegreichen Marsch durch Brandenburger Tor der Bundeswehr, da müssen wir, glaube ich, lange warten.
Das klingt aber so, als würden die 500 Millionen US-Dollar womöglich von den Taliban dazu verwendet und von dem sonstigen Widerstand dazu verwendet werden, sich neue Waffen zu kaufen. Könnte das passieren?
Ja, es ist so, dass wenn die sagen, die suchen seit Jahren nach den sogenannten gemäßigten Taliban. Und diese gemäßigten Taliban sitzen eigentlich schon in Kabul. Der ehemalige Außenminister von Taliban sitzt in Kabul, ist Berater von Karzai. Der letzte Botschafter der Taliban in Pakistan, der bis zu letzten Minuten die Flagge von Taliban hochgießen hat, sitzt in Kabul, der war vorher in Guantanamo, sitzt in Kabul als Berater von Karzai. Also die sind schon da. Und das andere Teil der Taliban, die eigentlich Widerstand leisten, die sind auf keinen Fall bereit. Die haben bei allen Verhandlungen gesagt, selbst bei einer Verhandlung unter der Leitung des saudischen Königs in Mekka, haben die gesagt, dass sie auf keinen Fall bereit sind, mit Marionetten der NATO an einem Tisch zu sitzen. Die sind auch nicht bereit, solange die Besatzer in Afghanistan sind, mit irgendwelchen Leuten am Verhandlungstisch zu sitzen. Das ist die Position der Taliban und das ist auch die Position des afghanischen Widerstandes.
Während der Westen in Afghanistan keine Mühen und Truppen scheut, hat Hu Jintao, Präsident der Hauptkonkurrenzmacht China, im Dezember letzten Jahres zusammen mit den Präsidenten Turkmenistans, Kasachstans und Usbekistans feierlich die Seidenstraßenpipeline eröffnet, über die Turkmenistan, das Land mit den viertgrößten Erdgasreserven weltweit, nun viel Erdgas in das energiehungrige China transportiert, während Europa mit seiner geplanten Nabucco-Pipeline nun mal sprichwörtlich in die Röhre guckt. Was will der Westen denn da nun eigentlich noch in Afghanistan? Ist der Imperialismus mittlerweile völlig mischoge geworden und zu einer vernünftigen Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr in der Lage?
Afghanistan ist ein unsinkbarer Flugzeugträger für die NATO. Afghanistan hat auch Rohstoffe, Erdgas haben die auch. Und im südlich von Kabul, in der Provinz Logar, wo ich auch herkomme, gibt es Kupferminen, die jetzt von der Volksrepublik China ausgebaut und ausgebeutet werden sollen. Aber Afghanistan hat eine sehr wichtige geostrategische Bedeutung. Von Afghanistan kann man die gesamte Region des Nahen Mittleren Ostens, Südasien, Kaukasus, auch die Volksrepublik China erreichen. Und das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum die NATO nach Afghanistan einmarschiert ist und wie ein britischer General sagte, wir werden 40 bis 50 Jahre noch in Afghanistan bleiben. Darum geht es eigentlich. Und die Volksrepublik China sollte aus dieser Region ferngehalten werden, aber diese Kalkulation ist auch nicht aufgegangen. Die Volksrepublik China hat es enge Beziehungen zu mittelasiatischen Ländern, auch zu Kaukasus, zu Ländern, die eben Rohstoffe haben und wie du auch richtig gesagt hast, diese Rohstoffe werden durch Pipeline jetzt in die Volksrepublik China weitergeleitet. Ursprünglich war die Konzeption, die Rohstoffe Mittelasiens und Kaukasus über Afghanistan nach Pakistan und nach Indien weiterzuleiten. Die Auftraggeber waren die Firmen Unocal, ein US-amerikanischer Konzern, inzwischen ist geschluckt worden von einer größeren Konzern und Delta Öl Saudi-Arabien. Und deswegen mussten auch die Taliban auf die afghanische Tagesordnung gesetzt werden, um die Mujahideen zu vertreiben. Die historische Mission der Taliban war es auch, die Bedingungen zu ebnen, zu schaffen für die Durchführung dieses Projektes. Das ist aber gescheitert.
Ja, aber dann ist ja anscheinend der Afghanistan-Feldzug in jeglicher Hinsicht ein Flop. Warum hört man jetzt nicht auf damit?
Genau, muss ich zurück auf die geostrategische Bedeutung dieses Landes kommen. Also die NATO macht es eigentlich einen Krieg, dass den Rüstungskonzernen sehr viel Geld bringt. Also Obama hat es ein Rüstungsetat beschlossen, das ist das höchste Etat in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Das ist, glaube ich, über 760 Milliarden Dollar. Und man muss ganz einfach fragen, wo fließt das Geld? Das ist die Summe, die wir wissen offiziell. Und inoffiziell fließen ganze Menge Gelder in den Krieg gegen Afghanistan und davon profitieren bestimmte Konzerne und die stehen hinter Obama. Deswegen auch muss dieser Krieg weiter fortgesetzt werden.
Aber dann sollte man ja denken, greifen wir lieber Iran an, da ist viel mehr zu holen.
Ja, das ist richtig. Aber die Erfahrungen in Afghanistan, wir wissen, dass nach kurzer Zeit, als die Taliban vertrieben worden sind, hat der Bush gesagt, der Krieg ist erledigt. Danach machen wir weiter. Und diese Weitermachen war dann Irak. Die haben aber gesehen, dass Irak noch nicht erledigt war und in Afghanistan sind die Taliban wiedergekommen. Also meine These ist, dass der Widerstand in Irak und in Afghanistan den USA und der NATO ihre Grenze gezeigt hat. Stell dir vor, Iran ist fast viermal so groß wie Afghanistan. Und wenn die NATO, die USA nicht einmal in der Lage waren, Afghanistan unter die Kontrolle zu bringen, und Irak unter die Kontrolle zu bringen. Wie können die Iran unter Kontrolle bringen? Und davon scheuen sie sich. Also wenn du so willst, der Widerstand in Irak und in Afghanistan hat auch für Iran gekämpft. Dass die USA, die NATO sich scheuen, mit einem weiteren Krieg zu beginnen. Und noch interessanter ist, bei seiner letzten Abschiedsreise hat Bush die arabischen Länder davon überzeugen wollen, mit einem Krieg gegen Iran zu beginnen. Der saudische König eigentlich ein absoluter treuer Anhänger und Vasal der Vereinigten Staaten hat auf einer internationalen Pressekonferenz ganz deutlich gesagt, dass den Arabern auch versprochen worden wäre, wenn Saddam weg wäre, dann wurde Irak demokratisiert und stabilisiert und weiter wurde in diesem Sinne Einfluss gewinnen auf die Region und das Gegenteil ist der Fall und der saudische König hat gesagt, wir sind nicht bereit, einen weiteren Krieg hier zu dulden und zu unterstützen oder mitzumachen. Und das sind Faktoren, die die USA davon abhalten, mit einem weiteren Krieg zu beginnen.
Nun hat die Bundeswehr mit der Aktion am 4. September nahe bei Kunduz ja ihre entschlossene Tapferkeit unbezweifelbar unter Beweis gestellt. Trotzdem schicken die USA jetzt 5000 Infanteristen in das Befehlshoheitsgebiet der Deutschen im Norden Afghanistans. Tun die USA den Deutschen da nicht schreckliches Unrecht an oder was soll das nun wieder werden?
In der Tat wird damit verdeutlicht, wer das Sagen hat. Das innerhalb der NATO, es wird von Verbündeten gesprochen, Partner gesprochen, aber das Sagen haben sie die USA. Du hast vorhin von Berliner Konferenz gesprochen. Die gesamte Konzeption ist schon vorher von den USA verabschiedet worden.
Du meinst die Londoner Konferenz?
Entschuldigung, Londoner Konferenz. Ist vorher beschlossen worden und auf dieser Londoner Konferenz müssen dann die Verbündeten ihre Hand heben und Ja sagen. Das war es auch faktisch so. Und jetzt ist genau dasselbe mit Kunduz oder Nordafghanistan. Dass die USA zeigen, dass die eigentlich das Sagen haben. Die haben inzwischen faktisch die Bundeswehr in Afghanistan entmachtet. Die haben Polizisten dahin geschickt. Die schicken mehr Militärs dahin, als sie jemals da hatten. Die wollen jetzt bundesdeutsche eigene Flughafen in Mazar-i-Sharif für sich nutzen. Für sich nutzen. Die Bundesrepublik hat, glaube ich, über 10 Millionen Euro ausgegeben, um diesen Flughafen für sich auszubauen und auszudehnen. Und noch zusätzlich dazu wurden weitere CIA-Mitarbeiter nach Nordafghanistan geschickt. Also faktisch ist die Bundeswehr im Nordafghanistan entmachtet. Und vor kurzem ist das Kabinett von Karzai, von dem Betrüger Karzai, verabschiedet worden. Und in dem neuen Kabinett gibt es keinen einzigen deutschen Minister. Die Deutschen haben 4 Ministerposten gehabt, 4 Deutschen waren Minister in Afghanistan und alle 4 sind ausgeschaltet worden. Noch einmal zu verdeutlichen, dass die USA entscheiden, wo die Hase in Afghanistan hinzulaufen hat und nicht die Bundeswehr oder Bundesrepublik.
Martin, was forderst du in Sachen Afghanistan? Was forderst du?
Ich fordere eine sofortige Ablösung der NATO durch Militäreinheiten der blockfreien Staaten. Afghanistan ist Gründungsmitglied der blockfreien Staaten. Die blockfreien Staaten, als Anfang der 50er Jahre gegründet worden sind, bestanden aus etwa 25 Ländern und heute bestehen aus 118 Ländern. Afghanistan ist Mitglied und Gründungsmitglied der Konferenz der Islamischen Staaten. Die afghanische Bevölkerung sollen auf eine neue Jirga diese Ländergruppen darum bitten, Militäreinheiten nach Afghanistan zu schicken, um die NATO-Einheiten abzulösen. Die sollen für die Sicherheit sorgen, bis die neue politische Strukturen auf so einer neue Jirga durch Afghanen, für Afghanen, mit Afghanen gebildet wird. Das ist der Weg, der zu Frieden für Afghanistan führt. Das ist der Weg, der auch für Menschen in diesen Ländern, unter anderem Bundesrepublik, gut ist. Ich will nicht, dass meine Studenten in meinem Seminar von ihren Freunden in Afghanistan erzählen und zu weinen kommen. Die sollen wieder, diese Soldaten, junge Soldaten, die ihr Leben vor sich haben, zu ihren Familien, zu ihren Freundinnen, zu Mutter und Väter kommen.
Martin, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir.